Guten Tag, Herr Elter.
Ja, schönen guten Tag.
Wie schätzen Sie denn den Angriff der NPD auf die sozialen Netzwerke ein? Bilden die sozialen Netzwerke überhaupt einen Nährboden für rechtsextreme Gedankengut?
Ja, ich glaube schon. Allerdings etwas anders, als der NRW-Landeschef Krämer das vermutet hatte. Er hatte ja aufgefordert dazu, sich zu outen und sozusagen offiziell als NPD-Mitglied dort Werbung für die Partei zu machen. So wird es natürlich meines Erachtens, Gott sei Dank muss man sagen, nicht funktionieren. Denn dann werden natürlich Profile sofort gelöscht. Das war die Idee, die virtuelle Maske fallen zu lassen. Das Traurige oder Bedauerliche ist, dass die sozialen Netzwerke anders funktionieren für Rechtsextreme jeglicher Couleur, die sich ja auch immer mehr in ihrer Ideologie vermischen, vermengen und auch nicht mehr klar abgrenzbar sind, nämlich über die klassischen Foren, Chats, Kontakte und eben letztlich das Klandestine, also das Geheime, das Verdecken der eigentlichen Aussage, der eigentlichen Botschaft. Schöne Beispiele sind nach wie vor ganz offizielle Seiten, wie zum Beispiel Politically Incorrect, den ich jetzt nicht Rechtsextremismus auf keinen Fall unterstellen möchte. Im Gegenteil, sonst macht man sich selber A, wieder strafbar und B, kann man das auch nicht. Aber das sind natürlich bestimmte Themen, zum Beispiel Kritik an Muslimen, Kritik an Überfremdung, Kampf gegen die Linken, all solche Themen, die natürlich ein bestimmtes Klientel anziehen, das sich dann weiter theoretisch weiter radikalisieren kann oder eben auch nicht oder eben auch in, sagen wir mal, diesem etwas überschaubareren Bereich bleibt. Aber ich glaube, es funktioniert eher über private Kontakte, über das Verbreiten von Musik, über das Verbreiten von Gedankengut. Das funktioniert anders als bei klassischen Parteien beispielsweise, die ganz offiziell auftreten.
Sie haben für Ihr Buch den Wahlkampf der letzten Bundestagswahl untersucht. Die ist ja noch relativ frisch. Erstmals wurden auch hier die Möglichkeiten von Twitter in den Wahlkampf mit einbezogen. Und Sie stellen hier die Frage, wie viel Inhalt überhaupt in 140 Zeichen passt. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen?
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht allzu viel reinpasst. Denn jetzt wechseln wir sozusagen mal den Bereich und gehen dorthin, wo es offiziell wird und wo es dann eben nicht funktioniert, meines Erachtens zumindest noch nicht so gut, wie sich das viele Werber vielleicht vorstellen. Also die Frage, wie viel passt rein, wie viel Inhalt, relativ wenig Inhalt passt rein. Es passen Verweise, Ankündigungen hinein. Also im besten Fall sind es Querverweise auf tatsächliche Informationen im Internet, zum Beispiel auf das Wahlprogramm oder Statements oder andere Papiere. Ja, das funktioniert dann leidlich, aber wenn ich dort eine Frage stelle, kriege ich nicht die erschöpfende Antwort. Also es ist kein Diskurs im eigentlichen Sinne. Darüber hinaus, so haben wir ermittelt, ist es auch so, dass die Parteien, beispielsweise Twitter, aber auch andere Tools der sogenannten sozialen Medien, bislang eher als Werbung, als Politmarketing nenne ich das, begreifen. Und das erfreut vielleicht einige PR-Strategen, ist aber meines Erachtens nicht der richtige Weg, um wirklich mit dem Bürger in die Diskussion zu kommen und hat ja auch offenbar nicht zu mehr Wahlbeteiligung geführt. Im Gegenteil, die Wahlbeteiligung ist ja bei der letzten Bundestagswahl gesunken, aber ich habe noch ein etwas aktuelleres Beispiel, nämlich die Landtagswahl in NRW. Auch dort hatten wir jetzt nur noch 59% Wahlbeteiligung. Also da gilt es noch fein zu justieren und offenbar noch andere Wege einzuschlagen. Und ich denke, da gibt es für die Parteien doch noch einiges zu tun.
In den USA werden die Möglichkeiten des Online-Wahlkampfes noch viel stärker genutzt. Haben wir in Deutschland trotzdem eine kleine Online-Obamasierung erlebt?
So ein bisschen im Ansatz, aber meines Erachtens liegt momentan das Verständnis noch nicht richtig. Und wir haben, das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, wir haben eine etwas andere politische Kultur und eine andere Medienlandschaft. Obama, muss man einfach sagen, passte A, der Präsident als Person und B, sind dort die klassischen Ortsvereine oder Verbände der Parteien ja überhaupt nicht so organisiert wie in Deutschland. Das sind ja Wahlvereine, die sich zu Wahlen zusammenfinden und nicht strukturell schon über die ganze Zeit, also einfach immer bestehen. Das ist in Deutschland anders. Also es gibt andere Möglichkeiten der Ansprache. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass man von den Bush-Jahren kam, wo die traditionellen Medien, auch das muss man mal deutlich sagen, wirklich versagt haben in der politischen Berichterstattung. Das ist in Deutschland Gott sei Dank noch nicht so schlimm. Insofern ist die Gegenbewegung vielleicht auch noch nicht so groß.
Um zum Schluss noch einmal ganz kurz auf Ihren Buchtitel zurückzukommen. Was ist denn nun das bessere Wahlkampfmittel? Bierzelt oder Blog? Oder muss beides parallel existieren?
Es muss beides. Es hat beides seine Berechtigung. Es muss beides parallel existieren. Und es wird auch beides existieren. Und es muss vor allen Dingen sozusagen das Blog, was ja das Synonym für neue Methoden war, und nicht nur das Blog als solches meinte, wird ausgebaut. Verständlicherweise aus Sicht der Parteien, die leider immer nur kurzfristig denken, ist es noch so, dass sie wahrscheinlich das Bierzelt noch die nächsten 5 bis 10 Jahre nutzen, weil einfach ihre Wähler in dem Alter sind, dorthin zu gehen. Und wir wissen ja alle, das Problem der Veralterung wird in Deutschland nicht kleiner, sondern größer. Also sprich, die bleiben auch noch lange Wähler. Aber auf Dauer bleibt es natürlich der Politik nicht verborgen, dass eben auch junge Leute Wähler sind und vor allen Dingen überhaupt erstmal für Politik gewonnen werden müssen. Und insofern natürlich beides, war eine rhetorische Frage.
Das war der Buchautor und Journalist Andreas Elter. Er hat das Buch geschrieben, Bierzelt oder Blog, Politik im digitalen Zeitalter. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.